Wunderschönen guten Morgen. Ich gucke mich mal ein bisschen um, ich sehe einige neue Gesichter. Ich bin ja auch nicht so oft da. Ich habe so verschiedene Eindrücke beim Lobpreis wahrgenommen. Zum einen nehme ich wahr, dass es Schmerz gibt und Trauer in der Gemeinde zum Teil, verbunden mit Ängsten. Ich habe den einigen ist fast so ein bisschen das Fundament irgendwie weggezogen worden, die eigentlich schon mal feststanden. Und das gibt meiner Predigt noch so eine Richtung, ich möchte dazu beitragen, dass ihr keine Ängste mehr habt und dass ihr ganz fest im Wort steht und euch vor nichts mehr fürchtet. Und das Zweite merkte ich schon auch so einen Gegenstrom. Wir haben ja gerade, der Heilige Geist kam hier und war da und deutlich spürbar für den, der dafür sensibel ist. Und ich merkte aber auch einen Gegenstrom, wo Leute sagen oder denken oder irgendwie empfinden, nicht zu viel davon, nicht zu viel Chaos, nicht zu viel Unkontrollierbares, Gott bis hierhin gut, aber weiter bitte auch nicht. Das habe ich ganz deutlich gespürt. Und ich will euch ja nichts Böses, ich bin nur hier für uns auch ein gewisser zeitlicher Aufwand und so, aber ich freue mich, wer das nicht weiß, viele waren damals jetzt nicht dabei, die jetzt hier sind. Vor einigen Jahren haben damals einige Bremer Pastoren und ich habe damals auch in Bremen gewohnt, war hier kein Pastor und wir sind über die Jahre immer, ich war einmal im Monat hier, wir haben hier gepredigt und nach ist hier vieles dann entstanden und aufgebaut. Und gerade mit dieser Gemeinde habe ich jetzt so eine ganz besondere Geschichte. Ich war jahrelang einmal im Monat da und ich habe von euch gelernt, ihr habt von mir gelernt, wir haben uns gegenseitig viel gegeben. Und haben dadurch viel Herrlichkeit erlebt, viel großen Segen, viel Schönes. Am Anfang war ich völlig unsicher, habe im Leben vieles nicht auf die Reihe gekriegt, war auch schwer krank und habe seitdem viel, viel Segen erlebt von Gott. Viel richtig, richtig handfest Gutes so, und bin dem Herrn unendlich dankbar dafür. Ich habe jetzt mir ein ausführliches Predigtkonzept gemacht die letzten Tage, bleibe aber total sensibel für den Heiligen Geist, wenn das irgendwie andere Richtungen oder Ausformungen kriegen soll. Als Kern, ich höre nochmal kurz auf den Heiligen Geist. Was ein bisschen Vorteil natürlich ist, dass ich von außen komme und hier nicht drin bin. In der griechischen Neuen Testament taucht ja immer dieses Wort Paresia auf, also einfach Kühnheit, Freimütigkeit, das ist bei der Verkündigung auch wichtig. Wenn einer dann Ängste haben muss, was ihm in der Gemeinde passiert oder so, kann der eigentlich nicht mehr so ganz freimütig verkündigen. Dieses griechische Wort Paresia wird im Englischen oft so Boldness übersetzt. Das ist einfach Kühnheit. Das ist die Kühnheit, sich zu erlauben, in völliger Gradheit das Wort Gottes zu reden, ob es Leuten passt oder nicht, ist dann auch total egal. Ich habe den Eindruck, dass Gott mir ganz klar sagt, ohne dass ich jetzt hier irgendwas weiß, ich habe auch seit Wochen hier mit keinem mehr gesprochen, außer Gemeinde oder seit Monaten, dass Gott einigen wirklich sagen möchte, pass auf, dass du nicht zu weltlich denkst. Pass auf, dass du nicht einfach weltlich lebst und ein bisschen Gemeinde on top packen willst und eigentlich nach den Gesetzen der Welt leben willst. Das wird nicht funktionieren. Die Gesetze der Welt werden von einem gesteuert, der nicht Gott untertan ist. Und was du damit gesät und geerntet hast, hast du auch schon gesehen und erlebt. Und mehr wird es auch nicht werden, sondern es wird schlimmer werden. Gott, und positiv gesagt, Gott möchte dich ermutigen, vertrau auf die übernatürliche Welt. Vertrau auf den, der so mächtig ist, dass er alles ändern kann. Vertrau auf den, der aus Toten Lebendige machen kann. Vertrau auf den, ich hatte auch mal Krebs gehabt, vertrau auf den, der gesundheitlich abgeschrieben ist, einen total leistungsfähigen machen kann. Vertrau auf den, der aus einem Armen einen sehr Reichen machen kann. Vertrau auf den, der aus einer total zerstörten Ehe den Himmel auf Erden machen kann. Vertrau auf den, der aus aller Beraubung und aller Bedrückung und aller Unterjochung die Herrlichkeit machen kann, der das wirklich kann. Und wir sind ein Stück weit vor die Wahl gestellt als Christen, ob wir wirklich, das heißt in Römer 12, Vers 2, wir sollen unseren Sinn erneuern lassen durch das Wort Gottes. Und es besteht immer die Gefahr, dass wir das eigentlich doch nicht tun. Dass wir uns so ein paar Belegstellen ranziehen, um so unsere Lieblingsideen zu füttern. Aber eigentlich nicht. Das Denken der Bibel ist nicht das Denken der Welt. Das Denken der Bibel ist nicht das Denken der Welt, es ist anders. Und ich möchte jetzt, es war sehr ermahnend, der Einstieg fällt mir auch gerade auf, aber ich sag's mal jetzt ermutigend, ich möchte, glaube Gott möchte jeden ermutigen, rechne mit Gott, der es wirklich kann, rechne mit Gott, der unbegrenzte Möglichkeiten hat. Die Bibel sagt ja auch, wir sollen uns freuen und sein wie die Kinder. Wie kann man sich denn freuen, wenn man bedrückt ist und voller Spannung und Sorgen? Die Bibel sagt mit gutem Grund, wir sollen uns freuen. Gott ist ja nicht naiv, der dir sagen würde, du läufst gerade direkt auf den Wasserfall zu und jetzt freu dich noch eine Runde, sondern Gott sagt, wir sollen uns freuen und wie die Kinder sein, weil wir einen derartig mächtigen Vater haben, dass wir das ganz entspannt tun können. Wir haben einen derartig mächtigen Vater und es gibt auch diese Stelle in Jesaja 54, wo er sagt, deine Widersacher werden um deinetwillen fallen. Wir haben einen derartig mächtigen Vater, dass wir uns eingeladen fühlen sollen, wirklich ganz entspannt und locker zu leben. Und es gibt viele Bibelstellen, auch schon im Alten Testament, im Neuen Testament, dieses dir geschehe nach deinem Glauben. Da gibt es im Neuen Stellen an die 100 Belegstellen, die in diese Richtung gehen. Im Alten Testament taucht es auch schon immer wieder auf, in einzelnen Psalmen, sei gesegnet, Herr segne mich, wie ich dir vertraue. Herr segne mich, entsprechend dem Maß, wie ich dir vertraue. Davon ist die Bibel voll von oben bis unten, von solchen Stellen bis. Ne? So. Ich habe den Eindruck, Gott möchte dir auch sagen, habe den Mut, dich zu freuen. Mitten in der größten Bedrängnis, auch wenn du gerade noch zu Hause ein Gespräch hattest, wie sollen wir das hier alles eigentlich überleben? Wie soll das eigentlich noch mit uns weitergehen? Wie soll das eigentlich verhindert werden, dass wir in die Privatinsolvenz gehen? Nur mal so ein paar Beispiele. Wie soll das verhindert werden, dass unser Sohn bald kriminell ist? Wie soll das verhindert werden, dass wir uns scheiden lassen? Wie soll das verhindert werden, dass ich an dieser Krankheit zugrunde gehe? Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber Gott hat wirklich diese Kraft. Wir können uns in der Bedrängnis anfangen zu freuen und dem Herrn zu vertrauen. Nicht in Überheblichkeit, nicht in Arroganz, aber in dem kindlichen Wissen, wir sind Söhne des Mächtigsten. Ich möchte euch Mut machen und einladen. Man kann sich ja teilweise so entscheiden, ob man mehr so in Bedrückung innerlich reingeht und in die dunklen Gedanken oder ob man sich entscheidet, nein, ich richte meinen Blick nach oben und ich weiß, da ist einer, der ist stark. Und das glauben wir, glaube ich, alle miteinander, dass dieser Gott allmächtig ist und dass dieser Gott noch nie vor einem Problem stand, wo er gesagt hat, ups, das kenne ich jetzt ja gar nicht. Da muss ich jetzt mal echt kapitulieren. Also Gott hin, Gott her, das kann ich nicht. Da sind wir, glaube ich, alle auf einer Basis, dass wir wissen, dass dieser Gott alles kann. Und dass die Bibel sagt, dass Gott die Liebe ist. Es gibt viele Bibelstellen, die ganz klar sagen, Gott ist Liebe. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist er nicht für das Desaster in meinem Leben verantwortlich. Stellt euch mal einen Vater vor, der die Liebe ist und der dann lauter Desaster bei seinen Kindern erzeugt. Ist unglaubwürdig. Dieser Gott ist die Liebe. Und er liebt dich und er hat alle vorstellbare Macht und er will, dass wir ihm vertrauen. Und er hat die Arme und die Möglichkeiten, die Dinge so zu verändern, dass sie für dich gut sind. Ich glaube, Gott möchte ganz vielen hier extrem viel Gutes tun. Er möchte ganz extrem viel Gutes tun. Und dich ermutigen, auch aus wegen der Bedrückung und der Not innerlich auszusteigen und nicht immer die gleichen Wege weiterzugehen und zu grübeln und in Depressionen zu verharren. Gott will dir Kraft geben, Freude, Frische. Es gibt einen Weg. Es ist eine biblische Unmöglichkeit, dass ein Christ ein Problem hat, für das es keine Lösung gibt. Das ist biblisch gar nicht möglich. Johannes 16,33. Da sagt Jesus, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt besiegt. Dieses Wort Frieden, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, ist das griechische Wort Eirene. Ihr wisst, das Neue Testament ist im Original auf Griechisch verfasst. Das ist das griechische Wort Eirene. Und dieses Wort ist ein bisschen ähnlich wie das hebräische Shalom. Es hat vieles, was auch das Shalom hat. Selbst die konservativsten Lexika, zum Beispiel das von der Deutschen Bibelgesellschaft, Rudolf Kassölke, übersetzen, ich lese alles vor, was da steht, Frieden, Eintracht, Ruhe, Heil, Wohlbefinden, Wohlergehen. Referenzbuch von Thayer oder der Bauer, so, das sind so die klassischen, ganz großen, prominentesten Griechisch-Wörterbücher, haben schon auch selbst diesen Sinn. Im Thayer steht sogar Prosperity. Und beide geben an, dass es zu identifizieren ist mit dem Shalom und dass dieses Heil auch Gesundheit meint. Man kann auch klar und direkt dieses Wort Frieden übersetzen mit Wohlstand, Reichtum, Gesundheit, Freude, Spannungsfreiheit, Segen, lauter Gutem. Das sagt Jesus hier. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden, Ruhe, Zuversicht, Festigkeit, Sicherheit, Gesundheit, Harmonie, Wohlstand, Reichtum und Freude habt. Und eine Sache möchte ich dir auch so ermutigend sagen. Ich habe früher immer geglaubt, die Erlösung fängt erst im Himmel an. Und zeitlang habe ich das ausgehalten, aber irgendwann kann das hier auch so hart werden und so beängstigend und so bedrängend, dass einem dann die Perspektive irgendwie auch echt innerlich nicht mehr reicht, dass man denkt, oh, jetzt noch 40 Jahre und dann bin ich erlöst. Und Jesus hat das nie so gemeint. Es gibt keine Bibelstelle dazu, wo Jesus sagt, diese Erlösung fängt erst im Himmel an. Gibt's nicht. Sondern wir sollen hier schon erlöst sein und den Mut haben, in diese Erlösung einzusteigen. Wir sind hier schon erlöst. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht und hat danach die Sünde getragen. Und es heißt im Römerbrief, wir sind dadurch die Gerechtigkeit Gottes geworden. Also du musst nicht erst gerecht werden, du bist legal, durch Jesu Kreuzestod bist du gerecht, auch wenn dein Leben noch nicht tiptop in Ordnung ist. Bist du legal, aus biblischer Sicht gerecht gesprochen. Und Jesus hat seine Vollmacht an uns übertragen, als er weggegangen ist, sind immer die Abschlussreden in den Evangelien, er hat die Vollmacht übertragen und hat gesagt, jetzt gehe ich, ihr macht weiter, ihr habt den Heiligen Geist und ihr seid gerecht gesprochen, wenn ich die Kreuzessache hinter mich gebracht habe. Und da, du bist ein Sohn Gottes. Das haben wir viel zu oft nur so irgendwie so als, ja toll, ich bin Sohn Gottes. Nein, du bist ein Sohn Gottes. Stell dir vor, du wärst Sohn eines großen Königs. Stell dir mal vor, einen großen König, wie es sie früher in Spanien oder so gab, und du wärst jetzt der Sohn davon. Das würde, glaube ich, manche Probleme im Leben eliminieren. Und ich habe eine gute Nachricht heute Morgen. Du bist nicht nur der Sohn eines großen Königs, du bist der Sohn oder die Tochter Gottes. Und das müssen wir realer irgendwie in unser Leben kriegen. Du bist wirklich der Sohn und die Tochter Gottes und dein Vater ist viel liebevoller als der König von Spanien. Und dein Vater will nur, dass du ihm vertraust und will alles in Bewegung setzen, um seine unermesslichen Möglichkeiten zu deinen Gunsten in Bewegung zu setzen. Und zu wirken für sein Reich. Wir sind beauftragt, sein Reich zu verbreiten. Wir sollen uns auch nicht auf uns selber konzentrieren. Das andere große Thema ist halt dieses Thema Liebe. Aber es ist ehrlich gesagt oft so, dass Leute sich gerade nicht trauen zu lieben, weil sie Gott nicht genug vertrauen. Wir müssen wissen, Gott ist die Liebe. Und je mehr wir lieben, setzen wir das Wirken Gottes in unserem Leben frei. Viele Leute haben Angst zu geben, obwohl auch Christen, obwohl die Bibel ganz klar sagt, geben ist seliger als nehmen. Die Bibel sagt ganz klar, geben ist besser als nehmen. Und trotzdem trauen sich viele Christen nicht zu geben. Oder wenn sie ganz ehrlich sind, geben sie auch nicht viel oder nichts. Weil sie dann Angst haben, zu kurz zu kommen. Das ist das normale Denken der Welt. Die Welt denkt, ich ziehe an mich, dann habe ich. Und das Reich Gottes funktioniert anders. Wenn du Christ bist, dann gibst du und damit aktivierst du die Nachschublinie des allmächtigen Gottes und du sollst 30, 60, 100-fach selber empfangen. Und wir sollen uns nicht auf unser Nehmen konzentrieren, sondern auf unser Geben und dann sorgt Gott für uns. Und nicht nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen. Gott ist dein liebender Vater und in Jesus hat er Vorsorge getroffen, damit du gesegnet bist, damit es dir gut geht. Ein echter Vater, der liebt, würde doch alles ihm Mögliche tun, um Vorsorge für ein glückliches Leben für seine Kinder zu treffen. Jesus hat am Kreuz die Finsternis und damit alle Zerstörung und Beraubung und das Defizitäre ein für alle Mal besiegt. Was Jesus weggetragen hat, brauchen wir nicht mehr zu tragen. Manche denken, wir sollen ein Kreuz tragen, darüber könnte man auch lange reden, aber es ist nie davon die Rede, dass das Jesu-Kreuz ist, das wir tragen sollen. Wir sollen unser Kreuz auf sich nehmen, Jesus hat sein Kreuz auf sich genommen. Und manche denken, sie müssen jetzt Jesu Passionsgeschichte nachleben auf dieser Erde. Und es gibt ja wirklich auf Sri Lanka und so Leute, die lassen sich real mit Nägeln ans Kreuz nageln. Aber das ist ein anderes Kreuz. Was Jesus weggetragen hat für dich und für mich, müssen wir nicht mehr tragen. Das ist so, als würde, ich weiß nicht, wie ihr das hier mit dem Reinigungsdienst macht, sieht gut aus. Angenommen, hier wäre, ich weiß es nicht, wie es ist, angenommen, ihr habt hier am Samstag eine Reinigungskolonne, die geht hier durch und die hat dann den Schmutz weggetragen. Die hat den Schmutz weggetragen. Und du sagst, ja, die Reinigungskolonne finde ich toll, ich mache das so ähnlich, ich will auch ein dienendes Herz und gehst hier am Sonntag nochmal alles mit dem Staubsauger durch und putzt nochmal Staub da, wo schon Staub geputzt wurde. Das ist eine Beleidigung für die Reinigungskolonne und keine Nachfolge. Was Jesus weggetragen hat, müssen du und ich nicht mehr tragen. Er hat es schon getan. Oder was ich ganz früher, ich sage auch mal in Ansätzen erlebt habe, da habe ich mal in einer, ich werde jetzt nicht viel sagen, aber da habe ich in Allgemeine gepredigt und danach meinte einer danach noch eine Korrekturpredigt halten zu müssen. Also angenommen, ich würde jetzt hier fertig sein und danach kommt einer nach vorne und will nochmal eine Predigt halten, die die gegengesetzte Aussage hat. Damit würde der also mich jetzt jedenfalls nicht ehren. Und wenn wir meinen, das, was Jesus getan hat, selber tun zu müssen, dann ehren wir Jesus nicht. Das ist so. Was Jesus erledigt hat, musst du nicht mehr erledigen. Johannes 16, 33, Vers B jetzt mal. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Bedrängnis, da steht das griechische Wort Klypsis. Das heißt Drücken, Druck, Bedrückung, Bedrängnis, Drangsal. Zum Beispiel heißt das so bei Bauer Ahland oder Kasselke. Bedrängnis, Drangsal, schwierige Lage, Leiden. Und das ist mir jetzt auch extrem wichtig. Natürlich, das wurde teilweise auch falsch verkündet von Glaubensleuten. Als ob hier nur noch alles Ponyhof wäre. Als ob wir nur die richtigen drei Spiralen in die richtige Richtung stellen und schon wäre hier alles nur noch ein einziges Freudenfest. Das ist nicht biblisch. Das ist keine biblische Sicht. Es gibt dieses Bedrückung, Drangsal, schwierige Lagen, Situationen, die gegen uns anrennen, die uns, womit der Feind uns auch gezielt vortanzen will. Siehste, guck hier mal drauf, dein Leben geht jetzt den Bach runter. Das gibt es. Da gehe ich gleich noch drauf ein, wie wir dann damit umgehen sollen. Aber es ist ehrlich gesagt ein Übersetzungsfehler in der Lutherbibel. Diese Stelle wird ja oft so zitiert. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Klypsis heißt nicht Angst. Das kann man so schlussfolgern, wenn er Bedrängnis hat, kriegt er Angst und so. Das ist nicht die Bedeutung von Klypsis. Das ist falsch. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber, und dann kommt's ja, aber seid getrost, seid guten Mutes in dieser Bedrängnis, ihr habt ja am Anfang gesagt, lacht in dieser Bedrängnis, seid fröhlich in der Bedrängnis, denn Jesus hat die Welt überwunden. Ihr sollt keine Angst haben in der Bedrängnis, keine Angst. Und die Sache ist auch, der Teufel gewinnt nur Macht über dich in dem Maße, wie du Angst hast. In dem Maße, wie du Gott nicht vertraust, in dem Maße, wie du glaubst, dass die Zerstörung größer ist als der Sieg Gottes, kommt diese Zerstörung in dein Leben. Und sei getrost, ich übe das. Also ich bin auch ein Lerner, ne? Meine Frau könnt ihr interviewen, wenn ihr meint, wenn ihr den Angst habt, ich habe hier zu dick aufgetragen und mich zu positiv dargestellt, dann interviewt nachher meine Frau und bittet sie mal 20 meiner Schwächen zu nennen. Vielleicht geht es euch dann wieder ganz gut. Aber ich übe auch, ne? Und ich habe das nicht aus Luxus angefangen. Ich habe das Ganze, diese Radikalität mit der Bibel, habe ich angefangen, als ich Krebs hatte, als ich finanziell am Ende war, als ich allein in meiner Bude saß und kraftlos war, mein Leben am Ende war. Und dann habe ich solche Bibelstellen wörtlich genommen. Mir reichte, dass das immer irgendwie alles so nach Theorie und nach Trost klang und sowas. Nutzt einem Trost, wenn man am Absaufen ist. Stell dir vor, du bist wirklich am Ertrinken und einer sagt dir, ja, denk dran, es war immer so schön gewesen mit uns beiden. Ja, das nutzt dann nichts. Trost nutzt nichts. Trost ist nur gut, wenn er wirksam ist, wenn er die Kraft hat, nach vorne zu bringen. Einfach nur so ein mentaler Trost ist sinnlos. Jetzt lehne ich mich einfach mal so krass aus dem Fenster. Und dann habe ich angefangen, Bibelworte ganz wörtlich zu nehmen, ohne traditionelle oder religiöse Färbung. Und du findest im Neuen und Alten Testament unzählige, klare, deutliche Aussagen, die im griechischen Text noch viel klarer und noch unverfänglich, unmissverständlicher sind, wo Gott und Jesus dir Dinge zusagen, wo sie dir diese Dinge versprechen. Und natürlich, wenn dir einer was verspricht und du sagst, sei mal ruhig und ich glaub's dir sowieso nicht und gehst dann weg, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du von diesem Versprechen nie was sehen willst. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich verspreche dir, ich habe da vorne in dem Schrank für dich 500 Euro deponiert, kannst du gleich abholen, du wieder, und dann gehst du nach Hause, dann hast du die 500 Euro nicht. Und wenn du die Versprechung Gottes mit Füßen trittst, dann hast du sie nicht. Aber ich ermutige, und ich meine das in aller Liebe, ne? Ich ringe hier gerade selber ein bisschen, weil ich spüre, es sind Widerstände. Ich mein's hier mit allen gut, ich will Leuten gute Nachricht anbieten, will auch nicht doof sein, aber merke, ich muss und will auch irgendwie klar sein. Ich ringe hier gerade selber ein bisschen um die richtigen Worte und will auch keinen ärgern. Aber die Verheißungen treten in Kraft. Ich habe dann jedenfalls Verheißungen genommen und sie einfach geglaubt und immer wieder gelesen und immer wieder ausgesprochen. Und in dem Tempo, wie ich Verheißungen in meinem Inneren fest hatte, haben sich die äußeren Dinge meines Lebens aus Minus in Plus verwandelt. Immer wenn ich in einem Bereich Sicherheit hatte, wurde aus diesem äußeren Bereich, der vorher ein bodenloser Minusbereich war, wurde ein Plusbereich. Und es ist biblisch durch und durch. Seitdem ergibt die ganze Bibel für mich Sinn. Von vorne bis hinten. Während ich vorher eigentlich immer so faule Kompromisse machen musste. Da habe ich eigentlich so unbewusst Dinge immer nur abgespeichert. Ja, es ist jetzt so ein Trost von Jesus oder das Wesen Gottes ist unergründlich. Lesen wir mal die nächste Stelle. Die Bibel macht dann von der ersten bis zur letzten Seite Sinn. Das ist alles ineinander gefügt in dem Sinne, dass ein liebender Gott seinen Kindern unendlich viel Gutes tun will und das auch kann und wird, wenn wir es ihm abnehmen. Und ich möchte dir Mut machen, Ängste abzulegen. Das ist ja auch nicht schwierig, ne? Also Ängste abzulegen. Mein Schwiegervater, der ein großes Vorbild für mich ist, sagt manchmal zu passenden Stellen, habe kindlichen Glauben, habe kindliches Vertrauen. Und damit hat er enorme Resultate erzielt. Es geht nicht darum, dass das irgendwie besonders anspruchsvoll klingen muss. Wenn du Worte, wo du jetzt Defizit hast, wenn du da das Wort Jesus findest, das er da zu dir sagt, dann ergreife es und halte es fest, bis du es in deinem äußeren Leben siehst. Das ist, ja. Und widerstehe der Verlockung, dich Ängsten hinzugeben, widerstehe der Verlockung, dich düsteren Gedanken hinzugeben, Misstrauen, Ablehnung, Hass womöglich. Wir können ja immer so ein bisschen gegensteuern. Keiner ist Sklave seiner Gefühle und Gedanken. Gott erwartet auch nichts Übermenschliches von dir. Aber wenn du immer so ein bisschen gegensteuerst, die Gedanken immer auf Jesus richten, immer so ein bisschen gegensteuern, statt in die Depression, bisschen mehr Freude, statt Angst, mehr Vertrauen. Wenn du das jeden Tag machst, dann baust du auf. Und das heißt, von Glauben zu Glauben, du kommst von einer höheren Glaubensstufe auf die nächste höhere Glaubensstufe. Von Glauben zu Glauben. Vielleicht ist jetzt panische Angst und Unsicherheit, du entschließt dich, okay, ist halt panische Angst und Unsicherheit. Ich suche mal die richtigen Bibelworte und steuere so ein bisschen gegen. Bald ist vielleicht schon so ein bisschen Hoffnung, ist ja der erste Schritt. Aha, könnte doch alles gut werden. Weiter geht's. Und irgendwann hast du auch festes Fundament. Da denkst du, ach, eigentlich läuft's. Wo ich mir vor einem Jahr noch so Sorgen gemacht habe, ist gar nicht mehr so akut. Und das ist von Glauben zu Glauben, immer höhere Stufe. Und irgendwann sagst du, oh, der Segen bricht rein, es geht mir gut. Für wen? Du sollst natürlich deinen Glauben auch für andere einsetzen. Aber wenn du selber voller Angst bist, hast du keinen Glauben für andere. Du sollst deinen Glauben dann, es gibt ja unendliches Arbeitsfeld hier. Arbeitsbörse ist noch nicht voll, ne? Also es gibt noch genug Arbeitsplätze im Reich Gottes. Du kannst dann deinen Glauben immer mehr für andere Menschen einsetzen. Wenn du weißt, dass du da Stärke gewinnst im Herrn, dann habe den Glauben, dass dein Nachbar aus seiner finanziellen Krise kommt und bete im Glauben. Wenn man in Angst betet, das nutzt nichts. Bete in Glauben, dass dein krebskranker Nachbar heil wird. Bete in Glauben auch für deine Mutter. Wir sind ja in erster Linie auch für unsere Familie verantwortet. Bete für deine Frau, dass sie ganz gesund ist und dass es ihr gut geht, dass sie entspannt ist und dass sie fröhlich ist und dass sie sich am Leben freut, dass sie morgens zuversichtlich aus dem Bett springt, dass sie glücklich ist. Setze deinen Glauben ein, um dieses Gute Gottes in der Welt zu verbreiten. Und es ist auch, wenn wir Gutes reden, das griechische Wort segnen, eulogeo, heißt eigentlich Gutes sagen. Wenn du Gutes sagst, segnest du schon. Je mehr Glaube da im Hintergrund steht, desto mächtiger ist das. Aber jedes Mal, wenn du Gutes sagst, dann segnest du. Und jedes Mal, wenn du Schlechtes sagst, das ist das Gegenteil, dann verfluchst du, könnte man konsequent so fortsetzen, ihr wisst, wie ich es meine. Jedes Mal, wenn du Schlechtes sagst, ziehst du ins Defizit. Das ist so. Und wir alle, also ich bin da auch überhaupt kein Held noch, nicht, aber wir alle können auf unsere Zunge achten. Dazu ermahnt uns die Bibel an vielen, vielen Stellen. Und uns mal den ganzen Tag so überprüfen, wo breite ich Leben Gottes aus? Wo spreche ich Dinge, die Leben aufbauen? Und wo breite ich eigentlich Dunkelheit aus? Indem ich Leute fertig mache, kritisiere, nörgle, das Schlechte über sie sage, eigentlich das sage, was der Teufel über sie denkt und nicht, was Gott über sie denkt. Wir können den ganzen Tag den Leuten sagen, was die Dinge, die der Teufel über sie denkt, nämlich alles negativ. So breiten wir das Reich aus. Das ist aber nicht unser Ziel. Und wie gesagt, ich sage das nicht vom hohen Ross herab. Ich weiß, wie groß die Versuchung ist. Gerade wenn man wütend ist oder voller Schmerz, mal so richtig alles rauslassen, was da gerade ist. Und man fühlt sich dann ja auch meistens im Recht. Aber es heißt nicht, dass das gut ist. Und es ist auch nicht, auch das, was die Wahrheit ist, ist nicht immer gut. Du kannst jemandem ganz klar die Wahrheit sagen und da war kein bisschen Reden Gottes im Spiel, weil du nur das Defizitärste an ihm benannt hast, was überhaupt zu benennen war. Und das war vielleicht auch völlig unnötig, das zu sagen. Und damit hast du nicht Gott gedient. Kein Stück hast du Gott damit gedient. Also, und gerade bei dem Thema mit der Zunge, ne, hier sitzt auch einer, der gerade das übt oder steht. Ich weiß, wie schwer das ist und ich mache es oft falsch. Also oft kommt dann so Gift und Galle raus und ich weiß dann, dann habe ich gerade nicht das Reich Gottes vorangetrieben, sondern das des anderen. Und nochmal positiv gesagt, lass uns Mut haben, Vertrauen, Glauben, das Gute rauszulassen, das, was andere nach oben bringt. Es ist auch wurscht, wer in einem Streit eigentlich oft Recht hat. Bisschen seinen Stolz befriedigen kann man machen, aber bringt eigentlich nichts. Es ist gut, wenn Ehen und ganze Gemeinschaften so viel Plus reinkriegen, so viel Segen, Eulogeo, gute Worte, so viel Heiligen Geist, so viel Liebe. Wenn alle das schaffen, da in das Geben zu kommen, dann blühen Ehen und Gemeinschaften und Gemeinden und Denominationen und Nationen und die Welt auf. Das ist so. Und jeder kann nur bei sich selber anfangen. Und dazu sind ja Predigten da, dass wir alle so miteinander kommunizieren. Wie kriegen wir es jetzt besser hin? So. Also es gibt Bedrängnis und schwierige Umstände. Aber es ist falsch, die Übersetzung mit Angst ist falsch und wir sollen nicht einfach so sagen, ja, ich habe halt Angst, sondern Angst ist das Gegenteil von Glauben. Wir sollen da sagen, okay, hier schleicht sich gerade eine Bedrängnis an, aber Jesus sagt, sei guten Mutes. Jesus sagt zu dir und zu mir, in der Bedrängnis, sei guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Da steht im Griechischen Nikao, das heißt besiegt. Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt. Der Teufel arbeitet permanent so, dass er dir Szenarien vorgaukeln will, wo du die Hände hebst und sagst, ich ergebe mich, ist es gelaufen. Und in solchen Situationen denk an Jesus, der sagt, wenn alles Chaos wird und schlimm aussieht, sagt Jesus, jetzt sei guten Mutes. In diesem Moment, fang an, sei guten Mutes, weil ich habe die Welt besiegt. Das, was dir hier vorgetanzt wird, wirkt alles sehr beeindruckend, aber denk an mich, ich habe das alles besiegt. Ich habe es besiegt. Effizient, effektiv, massiv. Ich habe es besiegt. Sei jetzt guten Mutes, freudig. Ich habe es besiegt. Das Wort Nikao ist wirklich so gemeint. Als der erste Marathonläufer nach der Schlacht in Athen einlief, das war der erste Marathonlauf, der lief da die ungefähr 42 Kilometer. Die Schlacht hatten die Athener gewonnen und der Mann lief in Athen rein und rief da, Nikesamen, wir haben gesiegt. Das ist eine Form von Nikao. Wir haben gesiegt. Das ist wirklich ein militärisches Siegeswort. Mitten in der Bedrängnis sage dir, ich bin guten Mutes, weil Jesus sagt, wir haben gesiegt. Du bist im Winner-Team, du bist im Siegerteam, wenn du Christ bist. Du bist in dem Team, wo du am Ende sagen kannst, wir haben gesiegt. Es war vielleicht mal knapp und der Feind wollte alles rauben, er wollte alles kaputt machen. Er hat geschossen aus allen Richtungen. Aber am Ende stehe ich da und sage Nikesamen. Am Ende sage ich, wir haben gesiegt. Und das soll nicht erst an deinem Lebensende sein, sondern kurzzeitig nach jeder Krise, so schnell wie möglich. Der Teufel, ja, das hatten wir. Wir sollen in äußerer Not keine Angst haben, sondern glauben und vertrauen und uns sogar auf den Sieg freuen und jetzt schon jubeln. Freude ist die größte Form des Glaubens. Wir Deutschen sind ja sehr intellektuell, da habe ich auch so meine Erfahrungen mit immer wieder. auch bei mir selber. Aber manche denken ja, dass Freude ein Zeichen von Oberflächlichkeit oder mangelnder Intelligenz ist. Entschuldigung. Biblisch ist diese Aussage, dieser Standpunkt nicht, sondern mitten in der Bedrängnis einen Lachanfall zu kriegen und zu sagen, oh Jesus, wie du das jetzt wieder hinkriegen wirst und am Ende sage ich, wir haben gesiegt, das ist ja echt eine lustige Sache. Das ist biblisch. 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist sollte ein Grundprinzip unseres Lebens sein. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das Verfahren ist halt dieses, dass hier immer wieder Schwierigkeiten und Bedrängnis kommen. Und das ist, was Paulus den guten Kampf des Glaubens nennt. Dass wir dann immer wieder uns sagen, okay, es sieht schlimm aus, okay, ich weiß nicht die Lösung. Du musst dich auch nicht aus deinen Problemen herausgrübeln. Hat, glaube ich, auch noch nie einer geschafft. Ich habe noch nie einen kennengelernt, der dann irgendwo mal eine Geschichte erzählt hat. Ja, und ich hatte solche Probleme. Und dann habe ich mich mit Depressionen einen Monat in die Ecke gesetzt und so richtig gegrübelt. Und nach einem Monat hatte ich die Lösung. Und deshalb geht es mir jetzt so gut. Sowas habe ich noch nie gehört. Noch nie. Ich habe noch nie gehört, dass sich einer aus Problemen rausgegrübelt hat. Das sollen wir auch nicht. Gott ist intelligenter als wir. Ehrlich, der ist um Längen intelligenter als wir. Wir können uns in der Bedrängnis hinsetzen und sagen, ich freue mich, Jesus, toll. Toll, dass ich weiß, ich kann auch nicht alles, ich kann überhaupt nicht alles, aber du kannst es. Und das ist auch Demut. Demut ist nicht immer klein unterm Teppich lang krabbeln, sondern Demut ist, dass wir wissen, wir können es wirklich nicht. Wir können es wirklich nicht. Aber Gott kann es wirklich. Und immer. Das ist Demut. Ich kann es nicht, aber Gott kann es immer. In jedem Fall. Es gibt keinen Fall, wo Gott es nicht kann. Und wir wandeln im Glauben. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, immer wenn sich Dinge verfinstern, immer wenn sich bedenkliche Lagen zuspitzen, dann sagen wir, das Schauen sieht jetzt nicht gut aus. Aber im Glauben weiß ich, Jesus hat das alles besiegt. Es ist besiegt. Und da stehen zu bleiben, das ist die Kunst. Und ich übe, ne? Ich habe auch teilweise hammerharte Situationen manchmal und weiß, wie schwer das ist. Und ich sage jetzt nicht irgendwie so, ja, ich erzähle euch jetzt mal so ganz entspannt hier die neue Philosophie, wie wir das jetzt hinkriegen. So, das ist einfach ganz klare biblische Glaubenslehre, die wir uns auch erkämpfen müssen. Paulus redet vom Kampf des Glaubens. Und wer das Leben von Paulus kennt, der weiß, wie hart Paulus das teilweise durchgezogen hat und gelitten hat und wie schwer das teilweise war. Das ist nicht leicht. Kenneth Hagin hat nun mal gesagt, wenn wir uns entschließen, in den Bedrängnissen im Glauben zu stehen und zu sagen, ich stehe hier im Glauben und wenn es 30 Jahre lang ist, ich stehe, bis der Sieg da ist und weiche nicht von dieser zuversichtlichen Position ab, dann musst du nicht lange stehen, dann ist der Sieg ratzfatz da. Die Niederlagen kommen durch Unsicherheit, durch Schwanken. Du sagst in einem Moment, oh Gott, Gott gibt mir Überfluss. Und im nächsten Moment sagst du zu deinem Mann, ich weiß nicht mehr, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen. Das ist Schwanken, das ist Unsicherheit, das ist nicht kein Stehen. Es gibt ja zwei Arten der Erkenntnis, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es gibt das, was wir sehen, so läuft auch Wissenschaft, Empirie. Wir überprüfen Dinge in der sichtbaren Welt, wir messen, wir gucken und daraus gewinnt die Menschheit den Großteil ihrer Erkenntnis. Und die Erkenntnis in diesem Buch ist nicht durch Empirie entstanden. Die ist nicht entstanden, indem Leute geguckt haben, aha, der lebt so im Glauben und der so, aha, das funktioniert. Nein, dieses ist nicht Sinneserkenntnis, sondern Offenbarungserkenntnis. Das ist, was ich am Anfang sagte. Es ist das Übernatürliche. Und das Übernatürliche ist mächtiger als das Sichtbare. Viel, 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 viel mächtiger. Unendlich mächtiger. Es ist unendlich mächtiger. Und wenn wir, egal was wir hier erleben und sehen oder was immer die Eltern gesagt haben, wenn wir nach und nach hier mit Römer 12, Vers 2 unseren Sinn erneuern und in diesen Bahnen denken, dann herrschen wir immer mehr über die sichtbare Welt. Dann sind wir in der höheren Ebene. Dann sind wir in der Ebene, in der wirklich machtvoll Dinge geändert werden. dann sind wir in der Ebene, in der uns nichts mehr unmöglich ist. Und ich stehe hier in aller Demut und sage, ich übe mit anderen zusammen auf der Welt. Ich habe teilweise tolle Resultate erzielt. Manchmal falle ich auch noch auf die Nase, aber es ist der Unterschied ohne das und mit dem ist riesig. Unendlich ist der. Unendlich. Und da möchte ich uns ermutigen, es gibt die Erkenntnis aus der Sinneserkenntnis, die ist auch gut, ne? Vieles Wissenschaftliche ist exzellent, was geforscht wurde und was wir jetzt wissen. Aber für das eigentliche Denken im Geist, und da entscheidet sich Sieg und Niederlage, müssen wir wissen, es steht geschrieben. Das war ja auch in vielen Glaubensrichtungen der Kern, wo man immer sagte, es steht geschrieben. Jesus hat es auch dem Teufel gegenüber zitiert, wisse, was geschrieben steht. Und da möchte ich uns halt alle ermutigen, das, was geschrieben steht, ist mächtiger als das, was du siehst und fühlst. Das, was geschrieben steht, ist viel, viel mächtiger als was du siehst und fühlst und hörst, selbst als Einschreiben im Briefkasten. Das, was hier geschrieben steht, ist viel mächtiger als alles, was in dieser Welt an Informationen kommen kann. Und damit besiegst du. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon im Gange bin. Auch geht ja noch. Oder? Brauchen wir noch so 10 Minuten oder eine Stunde? Okay. Hypomene. Griechisches Wort, ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Hypomene. Heißt Ausdauer, Geduld, Beharrlichkeit. Im Englischen Perseverance, Endurance. Die Lutherbibel hat fast immer Geduld, wo das Wort steht. Aber Geduld gibt uns nicht immer ganz die richtige Richtung, weil wir Geduld auch viel so kennen, okay, ich halte halt aus und vielleicht wird es ja irgendwann besser. Dieses griechische Wort heißt, ich halte aus, ich bin beharrlich wie ein Pitbull-Terrier, halte an meinem Bibelwort fest und stehe, bis der Sieg einfach da ist, bis alles zusammenbricht. Und da habe ich schon viele Zeugnisse von Leuten, uns auch selber erlebt, von Leuten, die im größten Chaos, wo alle rumgeschrien haben, du musst doch das machen, du musst jetzt doch unbedingt und überschlag dich und arbeite die Nacht durch und fahr morgen früh mit dem Taxi und flieg dahin und kurbel rum und werd jetzt völlig hysterisch, wo Leute da nichts gemacht haben. Ist nicht immer richtig, ne? Ist eben klar, nichts weiß ich nicht mehr richtig. Aber es gibt solche Situationen. Und es gibt viele solche Situationen, wo das Beste, was du machen kannst, ist, in Ausdauer und Geduld einfach stehen zu bleiben. Und wenn sie dich alle bedrängen, dann lach auch notfalls mal oder sag mal, nö, jetzt nicht. Und du bleibst stehen, bis der Sieg da ist. Das ist eine hocheffiziente Kiste. Es gibt ein Zeugnis von Kenneth Copeland, wo, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die wichtigen Sachen weiß ich, wo eine Verwandte von ihm im Sterben lag im Krankenhaus. Und Copeland ist da auch nicht der Held. Also zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, hat er 2 von den Toten auferweckt. Das ist für große Heilungsprediger eher ein schwacher Schnitt. Wigglesworth hat, glaube ich, 15 Tote auferweckt. Und die Bekannte lag im Sterben, Verwandte, glaube ich sogar, und seine Frau machte vollkommen Bambule, zieh dich an, ab ins Krankenhaus, er war da irgendwie noch im Schlafanzug. Die Details weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber die wesentlichen Sachen stimmen alle, dafür verbürge ich mich. Die Frau machte völlige Panik, Hektik los und er hat jetzt gewusst, die Sache ist so hart und mein eigener Glaube ist da jetzt auch nicht so Bulldog, dass ich sage, pff, mal eben Tote auferwecken, kein Ding. Wollt ihr sonst noch was von mir? Nein, er hat gewusst, wenn ich mich jetzt der Hektik und der Angst und der Panik hingebe, schaffe ich das nicht. Schaffe ich nicht. Und als Symbol im Kampf gegen den Teufel hat er von vornherein gesagt, ich bleibe ruhig, als ob hier nichts wäre. Er hat ganz gemächlich nochmal geduscht, glaube ich, und sich rasiert. Und seine Frau, drehte irgendwie völlig am Rad. Aber er hat ganz extrem viel Zeit sich genommen, weil er hat auch gebetet und hat zum Feind gesagt, ich gewinne. Wir kämpfen, bis ich gewonnen habe. Und vorher ist der Kampf nicht zu Ende. Und mein erstes Signal hier ist, ich muss jetzt nicht hektisch werden. Ich bin hier auf der Siegerseite. Ich fange jetzt nicht hier an, kopflos zu werden und in Panik loszurödeln. Ich bin hier auf der Siegerseite. Ich finde, erstmal muss ich mal ordentlich rasiert sein heute Morgen. So. Und so hat er ganz gemütlich weitergemacht. Und noch, die hätten irgendwie eine Dreiviertelstunde früher am Krankenhaus sein können, wenn der da nicht bewusst so rumgetrödelt hätte. Und dann kam sie hin, sie war schon lange, lange tot, mehrere Stunden. Und ganz mühelos, wie es genau war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ganz mühelos wurde sie von den Toten auferweckt, ganz chillig. Und es gibt eine andere Geschichte, wie heißt der jetzt noch? Womack, ne? Andrew Womack, genau. Da war sein Sohn im Krankenhaus gestorben und war tot. Und er hat im Taxi sich klar gemacht, Gott ist gut, Gott ist liebevoll. Und wenn Gott liebevoll ist, dann ist mein Sohn nicht tot, jedenfalls am Ende nicht. Auch wieder so, wir kämpfen, bis ich gewinne. Und Womack hat sich dann immer mehr so, hat im Taxi gebetet, sich gefreut und wusste, Gott ist gut. Und wenn Gott gut ist, dann habe ich meinen Sohn. Gott will ja, dass ich meinen Sohn habe. Und als er ankam, war sein Sohn in kurzer Zeit von den Toten auferweckt. Die geistliche Haltung entscheidet über so unglaublich viel, über so unglaublich viel. Und deshalb predigen wir, deshalb gibt es ein wichtiger Sinn von Lehre, dass wir uns da ermahnen, weil diese Dinge lernt man nicht aus dem Leben. Ich finde zum Beispiel manche Manager-Seminare und sowas, ich höre, finde ich toll, aber diese Dinge lernt man da halt nicht. Diese Dinge lernen wir, indem wir diese Dinge gründlich bearbeiten und das dann wissen. Dass wir wissen, das hier ist die Wahrheit. Und damit sind wir in der geistlichen Ebene und die herrscht über diese dritte Dimension. John Kishore nennt das so, wie er das so systematisiert, die vierte Dimension, dies hier ist die dritte Dimension. Die vierte, also die geistliche Dimension, die vierte Dimension herrscht über die dritte Dimension. Die geistliche Dimension herrscht über diese sichtbare Welt. Und wenn wir da gewinnen, haben wir gewonnen. Halleluja. Dann haben wir einfach gewonnen. Keine Angst, nichts. Wenn du weißt, du hast in der geistlichen Welt gewonnen, hast du gewonnen. Du hast gewonnen. Da kann hier tanzen und springen, was will. Da können Nachrichten kommen bis zum Abwinken. Interessiert keinen. Wenn du geistlich gewonnen hast, hast du gewonnen. Absolut sicher. Absolut sicher. Und ich glaube, dass das total wichtig für uns alle ist in den Gemeinden, dass wir uns da ermutigen. Also ich rede auch manchmal aus sowas aus Verletzungen heraus und aus all der Bedrängnis, die man auch erleben kann, wenn man in Deutschland allein nur sowas sagt. Ne? Manchmal hält die Mafia besser zusammen als wir Christen. Lass uns nicht uns noch die Kraft abgraben. Lass uns, ich sage das jetzt ganz fast flehentlich, lass uns nicht noch die Kraft abgraben. Es ist nicht leicht in dieser Welt, wo alles so verwässert ist, einen radikalen Glauben zu haben. Das ist nicht leicht. Und lass uns nicht noch die Leute umhauen, die darum ringen, dass hier alle gesegnet sind, die darum ringen, dass die Krankheit zurückweicht, die darum ringen, dass die Werke des Teufels zerstört werden. Lass uns da doch nicht noch irgendwie uns gegenseitig schwächen auf diesem Weg. Ich kenne einen, der sich dann freut. Das ist nicht Gott. Lass uns wirklich eine aufrichtige Gesinnung haben, dass wir uns stärken. Wir wollen die Finsternis aus Cuxhaven vertreiben. Wir wollen, dass hier Liebe und Kraft und Heil herrscht. Das Wirken Gottes, wenn hier wirklich Gott Herr sein kann, und er kann es nur in dem Maße, wie wir das erlauben, indem wir das durch unser Denken zulassen. Dann lass uns bloß nicht noch einander stoppen. Wie viele Glaubensleute sind gestoppt und umgehauen worden von Christen, die meinten, sie wüssten es besser. Und am Ende stand einer im Himmel und hat gejubelt, das war der Teufel. Weiter. Ja, das Ende von Johannes 16, 33, das letzte Wort war dies besiegt. Wie gesagt, das hatte ich schon gesagt, Nikao, besiegen. Guck mal kurz weiter. Nochmal eine, ich weiß, ich habe jetzt manches auch so ein bisschen sehr ermahnend gesagt, ist mir auch klar, ne, dass das teilweise auch schon anstößig sein kann, ist mir selber aufgefallen. Aber innerlich hatte ich irgendwie immer mehr jetzt während der Predigt das Gefühl von Gott, dass ich um euch ringen soll, dass ich um einige wirklich ringen soll. Alles, was kann, hier nackt zu stehen und einfach zu sagen, Leute, lass uns kämpfen für das gute Reich. Lass uns nicht irgendwie nur stolz sein und Recht haben wollen und damit viel zu viel kaputt machen. Lass uns ringen, dass sich hier Gott ausbreiten kann und dass Leute nicht mehr leiden müssen. Im Zentrum steht immer das dahinter. Gott will nicht, dass Menschen leiden. Gott will nicht, dass Menschen gequält werden. Gott will nicht, dass Menschen verzweifelt sind, dass sie die ganze Nacht im Bett liegen und vor Verzweiflung und seelischem Schmerz nicht schlafen können oder Krankheitsschmerz. Das will Gott nicht. Gott ist die Liebe. und lass uns Gottes Werk voranbringen. Egal, hier sind Leute, die haben die verschiedensten Defizite. In allen Lebensbereichen sind hier, so wie ich das wahrnehme, Defizite vertreten. Und lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass die verschwinden oder ganz klein werden, damit hier keiner mehr leidet. Damit die Leute hier fröhlich sein können, sich freuen können als Kinder Gottes. Und trag das bei, was du kannst, damit es anderen gut geht. Trag das bei, damit der Bruder, vielleicht nervt er dich, mich nerven auch manchmal Leute, ich nerv bestimmt auch manchmal Leute, vielleicht habe ich heute hier einige genervt. Aber ist doch irgendwie egal, wir wollen alle leben und wir wollen Gutes erleben und wünsche deinem Nachbarn oder deinem Freund, deiner Frau, wünsche niemandem was Böses. Wir sind alle manchmal schwierig, ne? Und lass uns dazu beitragen, dass es den anderen gut geht. Rede das, tu das, bete das, sag das, was, wo du weißt, das nützt jetzt dem anderen was. Das nutzt jetzt dem anderen was. Und ich kann eine Sache da auch zu sagen. Es gilt, ich hatte hier einmal eine Predigt gehalten über Saat und Ernte. Es gilt in allen Lebensbereichen das Gesetz von Saat und Ernte. Das gilt, das ist biblisch fest. Es steht an so vielen Stellen, du wirst das ernten, was du gesät hast. Und du kannst auch nicht sagen, ich sehe nichts. Es geht nicht, du sähst immer was. Alles, was du tust, ist eine positive oder negative Saat. Wenn du zum Beispiel immer irgendjemanden fertig machst, jedes Mal, wenn du ihn siehst, dann sähst du das. Und wundere dich nicht, wenn du irgendwo dann mal stehst an einem Arbeitsplatz oder so, wo du die ganze Zeit nur fertig gemacht wirst. Du erntest gerade, was du gesät hast. Wenn du immer nur siehst, wie du finanziell alles aus den Leuten rauskriegst und nichts geben willst, dann wundere dich nicht, wenn du irgendwann bedürftig bist und dich wunderst, dass dir keiner was gibt, sondern alle noch sehen, wie sie dir die letzten 30 Cent aus der Tasche ziehen und du im finanziellen Bereich eine unglaubliche Gnadenlosigkeit erlebst. Du erntest gerade das, was du gesät hast. Wenn du meinst, dass Menschen nur dazu da sind, um dir Wärme zu geben, um dir Aufmerksamkeit zu geben und du alle Regeln, es gibt ja tausend Tricks und Methoden, wie man Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann oder den Leuten die Wärme raussaugen kann. Wenn du meinst, dass das dein Weg ist, dann wundere dich nicht, wenn du in bestimmten Situationen derartig entblößt und beraubt dastehst und kein Mensch dir irgendwelche Wärme geben will und du verzweifelst und das geht immer, immer weiter und du bist schier verzweifelt am Leben und kämpfst vielleicht noch mehr um Aufmerksamkeit und es wird immer schlimmer. Du erntest gerade, was du gesät hast. Und lass uns umschalten, lass uns alle miteinander umschalten. Das ist nicht leicht und dafür ist Gemeinde ja da. Ich glaube, dafür fühle mich jetzt auch dafür irgendwie eingeladen, dass ich mit uns allen gemeinsam, man muss sich das ja sagen, das lernt man nicht aus den täglichen Abläufen, das lernt man nicht aus den normalen Gesprächen. Das ist nicht keine Sinneserkenntnis, das ist Offenbarungserkenntnis. Man muss dieses höhere Gesetz kennen. Man muss wissen, dieses höhere Gesetz wirkt. Und das müssen wir einander zusprechen und uns ermutigen. Das heißt, der Paulus sagt, zum Guten anreizen, zum Guten aneifern. Wir eifern uns zum Guten an und gehen damit gut mit den Gesetzen Gottes um. Und dann kommen die Ernten des Segens und der Freude. Dieses Buch ist unendlich gut. Hier hat Gott seinen guten Plan gebracht, nachdem Adam und Eva es vermasselt hatten, wie trotzdem wir hier noch so viel Freude und so viel Gutes erleben können. Hier stehen die Anleitungen. Hier ist die Anleitung. Und lass uns da ermutigen, lass uns aufeinander Acht haben, aber nicht im Sinne von zu viel Ermahnung, sondern lass uns dem anderen Mut zusprechen. Wenn er keinen mehr hat, dann glaube du für ihn mit. Bete für ihn, segne ihn, gib ihm ein gutes Wort. Und wenn bei ihm nichts mehr läuft und er steht irgendwie arm und elend da, dann sag ihm das, was du alles noch Gutes an ihm sehen kannst. Dann sag alles, was dir noch Gutes einfällt. Lass uns nach oben bringen und nicht nach unten. Lass uns nach oben bringen, ins Leben, wo das Leid zurückgeht und wo die Freude zunimmt. Gott will, dass sich jeder hier freut. Gott will, dass du dich freust. Gott will nicht, dass du leidest. Gott will, dass du lachen kannst und tanzen kannst und dass in den Ehen, dass ihr euch uneingeschränkt, ohne Vorbehalte lieben könnt und euch in den Arm nehmen könnt und fallen lassen könnt und einfach versöhnt und glücklich seid und Freude soll in euren Häusern einkehren, in euren Wohnungen und Häusern. Freude, Freude. Es gibt einen Gott, der dem nichts zu teuer war, damit du jetzt Freude haben kannst. Gott kennt dein Herz und er kennt deinen Weg. Er kennt auch alle Methoden, wie du versucht hast, irgendwie durchzukommen, wie du improvisiert hast, wie du vielleicht auch böse warst. Er kennt das alles und er liebt dich und sagt, ich bleibe dran. Ich will dir diese Freude bringen. Du sollst dich freuen. Du sollst glücklich sein. mitten in den Bedrängnissen, die auch immer wieder kommen. Aber es kommen auch gute, lange, harmonische Phasen, gute Phasen, wo der Segen fließt. Als Salomo König war, das war so eine Zeit der Weltgeschichte, über lange Zeit, nicht, am Ende nicht mehr. Aber wo ganz viel Shalom da war, wo ganz viel Irene da war, dieser gute Frieden, satt mit Heil und Wohlstand und Freude und Sicherheit und Spannungsfreiheit, wo das Gute da war. Lass uns das miteinander schaffen. Es ist wichtig und es ist keine Luxussache. Manche Leute denken, oh, was will der immer? Es ist keine Luxussache. Ich weiß nicht, wer hier alles in der letzten Woche gelitten hat. Ich weiß nicht, wer in der letzten Woche Momente hatte, wo es richtig, richtig wehgetan hat, wo die Not ihn übermannt hat. Das wollen wir zurückdrängen. Das soll weg. Und Jesus hat es getan. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit du in diesen Segen kommst. Der hat den höchsten Preis dafür bezahlt. Und es gibt diese Bibelstelle, kann noch mal jemand in der Konkordanz irgendwann vielleicht raussuchen. Ich glaube, es ist in Römer 8, in Römer Kapitel 8 gegen Ende, wo es heißt, wenn Gott seinen eigenen Sohn für dich, setz mal innerlich jetzt deinen Namen ein, wo Gott seinen eigenen Sohn für dich nicht verschont hat, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Das ist keine fromme Phrase. Wenn Jesus, wenn Gott sogar das Allerwertvollste, Jesus ist in Billionen von Dollar und Quadrillionen von Dollar nicht aufzuwiegen, das ist alles lächerlich im Vergleich zu dem, was Jesus wert ist. Jesus ist auch in Galaxien und Sonnensystemen und sonst was, Jesus ist wertvoller. Gott hat für dich seinen Sohn gegeben und damit schenkt er dir mühelos alles andere on top. Gott enthält dir nichts vor, Gott hat ein für alle Mal bewiesen, dass er alles gibt für dich. Alles, alles, alles. Für dich ist kein Preis zu hoch, für dich ist nichts zu teuer. Gott gibt alles für dich. Und das Wertvollste hat er dir geschenkt, damit du die anderen leichteren Sachen des Lebens, Gesundheit, Freude, soziales Glück, Eheglück, überreiche Versorgung, Glück in der Familie, Glück in deinem Arbeitsplatz. Und damit auch, manche haben hier auch Dinge, die sie bedrängen in manchen Dingen, damit diese katastrophalen Nachrichten besiegt werden. Besiegt. Und die Bahn ist frei und du sollst dich freuen. Es war gerade so eine Stelle, wo mir das Amen im Mund lag, aber ich will noch dieses eine Zitat von Jerry Savelle nochmal aufgreifen, das mir wichtig ist. Jerry Savelle hat teilweise auch einen extrem harten Lebensweg gehabt und ist heute einer der gesegnetsten Christen der Welt. Und er war auch beim Militär und hat irgendwie über diesen Kampf des Glaubens immer wieder nachgedacht. Und irgendwann hat er da so eine kühne Haltung entwickelt, diesen Satz habe ich jetzt schon 2-3 Mal gesagt, dass er immer wieder sich in den größten, unmöglichsten Situationen gesagt hat, wir kämpfen, bis ich gewonnen habe. Vorher hören wir nicht auf. Wir kämpfen, bis ich gewonnen habe. Und das hat er 100- und 1000-fach erlebt. Und Leute sind geheilt worden, unendlich durch ihn. Und gesegnet, unendlich durch ihn. Ganze Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen sind nach oben gekommen durch ihn. Er hat in schwierigen Momenten gesagt, okay, sieht alles jetzt nach Katastrophe aus. Aber der Kampf ist ja noch nicht zu Ende. Der ist ja dann erst zu Ende, wenn ich gewonnen habe. Und wir kämpfen nicht erst um den Sieg. Das ist auch so ein schöner Satz, der kommt von Creflo Dollar. Wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern wir kämpfen vom Sieg her. Jesus hat gesiegt und von dieser Position des Sieges aus kämpfen wir. Wir sitzen nicht im Schlamm, um uns irgendwie nach oben zu kämpfen, sondern wir kämpfen vom Sieg her. Jesus hat gesiegt und diesen Sieg setzen wir frei. Jesus hat schon gesiegt. Wir sollen Sieg in allen Lebensbereichen erleben. Gesundheit, Finanzen, Ehe, Familie, in allen Beziehungen und mit Gott zusammen für sein Königreich auf dieser Welt. Und der Sieg ist schon errungen. Lass uns stehen bleiben, wie Hagen gesagt hat, und wild entschlossen sein. Ich werde nicht resignieren. Ich lasse mich nicht umhauen. Und wenn du ganz entschlossen bist, ich stehe, dann wird der Sieg, sagt Hagen, auch viel, viel schneller kommen, als du gedacht hast. Die Unsicherheit, das Wanken produziert die langen, mühseligen Zeiten, wo kein Ende kommt. Jesus hat gesiegt für dich und für mich, weil er dich liebt. Und das Ganze ist keine Spezialität und damit hat keiner versucht, besonders schlau zu sein, sondern Gott hat den Weg gebahnt, damit du Erlösung hast und damit dein Schmerz aufhört. Gott will nicht, dass Menschen leiden wie Tier. Gott hat einen Weg gebahnt, damit das aufhört, soweit es eben in dieser bedrängten Welt geht. Amen. Ich möchte noch beten. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm noch mehr, bitte. Wir lieben dich, Herr. Wir laden dich so ein. Erfülle uns ganz. Wir lieben dich. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass wir angenommen sind. Schön, dass wir gesegnet sind. Komm noch mehr. Vater, ich bitte in Jesu Namen um neuen Mut und neue Kraft. Ich bitte in Jesu Namen, dass wir das Überwindersein in uns freisetzen. Ich bitte in Jesu Namen, dass da, wo jetzt Menschen konkrete existenzielle Nöte vor Augen haben, dass sie jetzt verschwinden durch Glauben. Ich befehle den hohen Bergen, die sich vor dir auftürmen, im Namen und in der Autorität Jesu Christi, Berge, erhebt euch und werft euch ins Meer, jetzt im Namen Jesu Christi. Heiliger Geist, ich bete, dass du das Werk in uns weiterführst und dass wir von Glauben zu Glauben wandeln können, von einer Stufe auf die nächsthöhere Stufe. Ich bete, dass dein Reich sich ausbreitet und dass in Cuxhaven viele errettet werden durch das Licht, das von diesem Ort ausstrahlt. Ich bete, dass Ehepartner sich nicht verletzen, sondern sich wohltun und Sieg ausbreiten und dass wir alle die gute Saat sehen, die zum Leben führt. Wo jetzt heute Morgen noch Leute gesagt haben, auch Ehepaare, dass irgendwie alles aus ist und vorbei sein soll und keine Perspektive mehr gesehen wird, da rufe ich jetzt den Sieg Jesu Christi aus. Neue Liebe, neue Finanzen, neue Kraft. Ich rufe über jedem vorstellbaren Problem, das hier durch Personen in der Gemeinde vertreten ist, jetzt den Sieg Jesu Christi aus. Jesus ist dein Erlöser. Und er hat dich am Kreuz erlöst. Im Namen Jesu Christi Sieg. Sieg über dieser Gemeinde. Halleluja, Halleluja, Sieg. Vollständiger Sieg. Vollständiger Sieg. Im Namen Jesu Christi.